diesen Segen erleben dürfen.
Friede von Gott.
Dass unsere Seele ruhig wird in dieser unruhigen Zeit. Und dass wir ihm unser Leben so anvertrauen können. Herzliche Grüße aus meiner Gemeinde. Herzliche Grüße von meiner Frau Andrea. Ja, sie hat heute Selbstdienst in der Gemeinde bei uns. So ist das ja manchmal. Und deswegen ist sie heute nicht mit. Sonst hätte sie mich gerne wieder einmal begleitet, um bei euch zu sein. Ich freue mich, immer wieder neu in eurer Mitte zu sein und dass wir glauben dürfen, dass Gott in unserer Mitte ist, in Christus Jesus, und dass wir spüren dürfen, dass wir es nicht nur vom Verstand begreifen, sondern dass unser Herz mitschwingt, dass wir merken, ja, die Atmosphäre Gottes ist in unserer Mitte und wir werden erquickt durch sein Wort. Ja, ich habe euch eine Folie mitgebracht, und zwar werden wir ab heute beginnen mit einer Predigtreihe. Und zwar die Predigtreihe heißt Ein Leben für die Schafe. Finde ich richtig gut bei euch hier. Also Ein Leben für die Schafe, das werden also 4 Predigten werden. Und heute beginnen wir Hirten, der rote Faden in der Bibel. Nächsten Monat werden wir vom Königssohn zum Hirten, Mose. Dann in der dritten Predigt vom Hirtenjungen zum Königssohn David. Und der letzten vom Fischer zum Hirten Petrus. Wir werden uns also 3 Persönlichkeiten vorstellen in den nächsten Predigten. Ja, und heute würde ich sagen, so die Generallinie in dem Gedanken Hirten, der rote Faden in der Bibel. Hirte, der Gedanke des Hirten und der Schafe zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir davon, nämlich in der berühmten Kain- und Abel-Geschichte. In 1. Mose 4 lesen wir, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Und wenn wir in die hebräische Betrachtung dieser Namen kommen, so finden wir ja oft gerade in der Bibel, wenn wir Namen in Hebräisch übersetzen, dass sie Eigenschaften dieser Persönlichkeit hervorbringen. Und zwar Adam bedeutet im Hebräischen der Mensch, ganz einfach. Adam, der Mensch. Kain bedeutet Erwerb oder auch Gewinn. Im Gegensatz zu Abel, sein Name bedeutet Vergänglichkeit. Und so sehen wir schon eine Vorschattung in das Leben dieser Persönlichkeiten. Abel wurde also ein Schäfer, also ein Hirte. Und in der prophetischen Schau sehen wir schon im Voraus das Sinnbild, ein Schattenriss auf den versprochenen Erlöser. Der war ja Adam und Eva versprochen worden, wo sie aus dem Paradies verbannt wurden. Und ihnen wurde gesagt, der Kommende, der wird das wieder in Ordnung bringen, was bei euch kaputt gegangen ist. Und ich kann mir das so lebhaft vorstellen, wie die Familien größer wurden und Adam und Eva Großeltern oder Urgroßeltern wurden. Und wo ein neuer Sohn geboren worden ist, dass sie hingegangen sind, hatten ihn vielleicht auf den Arm genommen und haben ihn angeschaut und haben gesagt, bist du der Kommende, den Gott uns versprochen hat? Denn ich denke, für sie war das so real, der Gedanke, wenn Gott was verspricht, dann hält er das. Amen. Und wir wissen, dass ihm ja Tausende ins Land gegangen sind. Der erste Gedanke, der uns da noch begegnet, in 1. Mose 3, Vers 15, ist so ein markanter Vers, der nämlich auf Christus hinweisen wird. Nämlich aus diesen Gedanken, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, der Frau und seinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Der Gedanke, hier wird von Jesus gesprochen, der Kommende, der mal in Zukunft kommen wird, der all das wieder in Ordnung bringt, was dort verkehrt gelaufen ist. Zum besten Verständnis nehme ich schon einen Gedanken voraus aus dem Leben Jesu, niedergeschrieben in Johannes 10, Vers 11. Jesus Christus spricht, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber zunächst zurück zu 1. Mose 4. Da heißt es dann, später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus, den Acker zu besehen. Und als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte den Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß nicht, entgegnete Kain, soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Siehe, hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Ein markanter Text aus dem 4. Kapitel. Auf die Stimme der Millionen hingemordeten und in den Kriegen getöteten Menschen möchte ich heute Morgen gar nicht eingehen. Wir haben ständig durch unsere Medien vor Augen, was in der Welt geschieht. Tausende, Abertausende, die in Kriegen und in anderen Dingen ihr Leben lassen müssen. Aber soweit möchte ich heute nur sagen, dass wir beginnen mit der Geschichte und dass wir all den Anfang dieses Leides sehen, was wir in der Welt haben, in eben dieser Kain und Abel Geschichte vom Anfang des Leidens. Und Jesus nimmt diesen Gedanken einmal ganz persönlich auf, indem er in Matthäus 23 folgende Gedanken formuliert. Originalton Jesus: Ich werde Propheten und weise Männer und Schriftgelehrte schicken. Einige von ihnen werdet ihr kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen, von Stadt zu Stadt hetzen. Und deshalb werdet ihr schuldig gesprochen werden für die Ermordung aller gottesfürchtigen Menschen. Anfangen mit dem gerechten Abel bis zu Serachja, dem Sohn des Berachja, den ihr im Tempel zwischen Altar und Heiligtum ermordet habt. Soweit Matthäus 23. Also, Abel war ein Hirte und führt die Reihe großartiger Hirten, die in der Bibel uns vorgestellt werden. Ja, da war der Mann Mose, der in seinem Lebensweg die Station Hirte zu sein von Gott verordnet bekam, um für seine späteren Aufgaben zugerüstet sein. Gerade in dieser Hirtenzeit erhält er ja diese göttliche Berufung. 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Der trieb die Schafe die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, dem Horeb. Und als Bibelleser folgt dann diese wundersame Geschichte des brennenden Dornbusches. Und der Gemeindegründer Hermann Zeiss hat einmal folgenden Satz formuliert. In dieser Zeit studierte Mose an der Hochschule Gottes Schafologie. Und das Ergebnis war, dass aus dem je solchen Menschen Mose der sanftmütigste Mensch war, der in der Bibel beschrieben wird. Interessanter Gedanke. 40 Jahre, wissen wir, war Mose damit beschäftigt, Schafe zu weiden seines Schwiegervaters. Und sein Hirtengedanke, Freunde, wird ganz deutlich in einer Geschichte, wie er nämlich auf den Berg von Gott gerufen wird und nur Gott ihm die 10 Gebote anvertraut. Diese Tafeln, wo das Grundgesetz Gottes drin geschrieben steht. Und dann sehen wir, wie er einmal für sein Volk eintreten wird in der Folgegeschichte. Denn wir wissen, wie er vom Berg herunterkam, dann war das so lang und das Volk sagte, Aaron, mach uns irgendeinen Gott. Und dann wurde das goldene Kalb geschaffen als Gottesersatz. Mose kommt vom Berg, zertrümmert die Gesetzestafeln, aber dann beginnt sein Hirtenherz zu schlagen. Und er sagt, am nächsten Tag sagte Mose zum Volk in 2. Mose 32, ihr habt eine schwerwiegende Sünde getan. Aber ich will noch einmal zum Herrn auf den Berg steigen. Vielleicht kann ich erreichen, dass er euch vergibt. So kehrte Mose vom Herrn zurück und bat, diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben seinen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte, vergib mir diese Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch des Lebens, das du führst. Welch Gedanke, Freunde. Das hat mich so tief berührt. Dieses Herz von Mose, wie er plötzlich sagt, ja, wenn nicht, dann streiche ich mich aus dem Buch des Lebens. Ist das möglich, so eine Aussage zu machen? Was zeigt einfach, er ist sein Leben wird gegeben für sein Volk. Und das nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Aber der Herr antwortet Mose, ich werde nur den aus meinem Buch streichen, der gegen mich sündigt. Freunde, das ist die Hoffnung, die wir haben, das ist diese lebendige Hoffnung. Wir werden im Buch des Lebens stehen. Und in der Offenbarung lesen wir, uns werden Bücher aufgetan und das Buch des Lebens. Und dann steht da plötzlich dein Name. Wahrscheinlich dein neuer Name, den bekommst, wenn du einmal bei Gott sein wirst. Ich werde den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich gesündigt hat. Wahrlich, ein Leben für die Schafe. Eine weitere Lehrzeit als Hirte wurde auch dem späteren König David verordnet. Auch in seiner Berufungsgeschichte hütet er die Schafe seines Vaters. Wir beachten, er hütete nicht seine Schafe, sondern die Schafe seines Vaters. Und das ist eine tiefe Weisheit, Freunde, die wir Verantwortung tragen in Gemeinden. Wir hüten nie unsere eigenen Schafe, sondern wir hüten immer die Schafe des Vaters. Also wir hüten die Gemeinde unseres Heilandes Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sehen bei Mose, er hütet die Vater, den Schwiegervater Jethro. Bei David, er hütet die Schafe seines Vaters. Von da wird er ja gerufen, in seine Berufung hineingesetzt. Nämlich Samuel, der Prophet, wurde zu Isai gesandt. Und zu ihm wurde gesagt, einer deiner Söhne soll der zukünftige König werden, obwohl Saul ja noch König war, aber von Gott verworfen aufgrund seiner Sünde, die er getan hat. Und dann stellt ja dieser Isai seine Söhne vor, wahrscheinlich kraftvoller einer als den anderen, vom Ältesten natürlich angefangen und die ganze Reihe. Und das wäre eine Predigt für sich allein, die Namen dieser Männer zu betrachten, die auch Charaktereigenschaften des einzelnen Sohnes dann betrachten. Und dann war er am Ende angekommen und jedes Mal sagte Gott, nein, dieser ist es nicht. War er fast am Ende seines Lateins, wie man so schön sagen würde heute, aber dann sagt er, sind das deine Söhne alle? Denn 1. Samuel 16, da sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragt er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortet Isai. Er ist draußen aus dem Feld und hütet meine Schafe. Ein Leben für die Schafe, Freunde, erkennen wir bei David ganz klar und deutlich in seinem Selbstzeugnis als Hirte bei den Herden. Kurz nach seiner Berufung kam es zum Krieg zwischen den Philistern und zwischen Israel. Interessant. Damals schon, so wie heute, Gazastreifen ist das Land der Philister. Auch damals gab es schon Zoff zwischen diesen beiden Gruppen und bis heute leben wir diesen furchtbaren Krieg, den wir gerade sehen. Also Krieg zwischen den Philistern und Israel. Bekannt wurde der Feldzug aber durch die David- und Goliath-Geschichte. Ja, eine sehr beliebte Kindergeschichte, wie oft habe ich sie gehört, in der Kinderstunde. In der Vorbereitung des Kampfes zwischen David und Goliath berichtet David von seinen Erlebnissen als Hirte. Nämlich, Saul sagte, das kannst du nicht tun, denn du bist ein Hirtenjunge und das ein Kriegsmann von Anfang an. Also auf die Anfrage Davids, lass mich gegen Goliath kämpfen, entgegnete Saul 1. Samuel 17, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und der ist schon von Jugend an ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein, reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Und wenn das Raubtier mich angreift, packe es an der Mähne und schlage es tot. Wow. Also David war wahrscheinlich nicht so ein Schwächling oder so ein kleiner, sondern er muss schon ganz schön, obwohl der Jüngste war, ganz schön kräftig gewesen sein. Noch einmal im Vorgriff in das Johannesevangelium Kapitel 10. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn ein Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie nicht ihm gehören und er nicht Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an, zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, nur weil er angeworben wurde und die Schafe ihm wirklich nicht am Herzen liegen. Die Gesinnung Jesu, ich bin der gute Hirte, ist auch bei David zu finden. Ist das König nach Saul mit dem Privileg, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Geschwister, das ist doch auch unser Wunsch, denke ich. Wir möchten Männer und Frauen sein nach dem Herzen Gottes. Dass wir verstehen, was Gott möchte von mir, wie Gott mein Leben führen möchte. Und dann das Privileg einmal über dich und mich ausbrochen wird, ein Mann, ich ergänze auch eine Frau, nach dem Herzen Gottes. Wahrlich, ein Leben für die Schafe. Irgendwann in deinem Leben schreibt er die Worte nieder, die uns als Psalm 23 bekannt sind. Er, der selbst Hirte war, berichtet von dem großen Hirten, den Gott der Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vielleicht hat David sich auch an eine Stelle in der Tora-Rolle erinnert, bei uns niedergeschrieben im 1. Mosebuch im 48. Kapitel. Da ist der Segen des Erzvaters Jakob an Josef. Und da heißt es, und Jakob segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis den heutigen Tag. Jesus, mein Hirte, der auf mich aufpasst, der mit mir geht, und der mich bewahrt und beschützt. Denn Jesaja schreibt in seinem 40. Kapitel einen markanten Text, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf dem Arm tragen und sie auf ihrem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Und alle diese Tugenden, Geschwister und Freunde, alle diese Tugenden machen ein Herz, ein Hirtenherz aus. Fürsorglich zu sein. Sanftmütig zu sein, ja tröstend zu sein und letztendlich noch aufopfern zu sein. Diese vier Tugenden, die wir in dem Leben Davids erkennen können, in dem Leben Mose und in weiteren Männern und Frauen der Bibel. Fürsorglichkeit, sanftmütig, tröstend, ja aufopfern, Gedanken, die uns auch als Gemeinde Jesu beschäftigen sollte, und die in der Gemeinde Jesu einen großen Raum einnehmen sollen. Und nun schlage ich diesen großen Bogen in das Neue Testament zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Alle diese Tugenden finden wir in Vollendung in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Was sagt er? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Sehen wir bei Mose die Bereitschaft für sein Volk einzustehen, bis hin die Tilgung seines Namens aus dem Buch des Lebens. Erleben wir Abraham, der sich aufmachte, nachdem er die Stimme Gottes vernommen hatte, seinen Sohn dahin zu geben, bis hin letztendlich die Aussage Jesu, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern es wird zur Tat am Kreuz auf Golgatha. Denn er verstärkt ja diese Aussage, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe ein paar Verse weiter sagt er, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wahrlich, ein Leben für die Schafe in Vollendung. Immer wieder haben Menschen versucht, diesen Gedanken zu leben. In den großen Eben der Weltgeschichte lesen wir davon, von dieser Grundidee, ein Leben zu opfern für andere, für Reich, für Krone oder für Vaterland. Da gibt es zum Beispiel den spanischen Epos El Cid aus dem 11. Jahrhundert, der die Kämpfe zwischen den christlichen Heeren und dem mohammedanischen Eroberern beschreibt. Es gibt den gleichnamigen Monumentalfilm mit der Hauptdarstellerin Sophia Loren und Charlton Heston. Letzter spielt übrigens auch die Hauptrolle in Ben Hur. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch noch dieses Gedicht lernen müssen. Nämlich das Gedicht Die Bürgschaft von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1799. Ich habe einmal 4 Verse nur herausgesucht aus den 20 Versen. Also das war endlos lange. Also ich musste glücklicherweise nicht lernen. Aber andere Gedichte habe ich lernen müssen damals in meiner Schulausbildung. Wir lesen eine kleine Textaussage. Dionys dem Tyrannen schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegen dem finsteren Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jeder, zum Sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen. Ihn magst du entrinne ich erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und sprach nach kurzem Bedenken, 3 Tage will ich dir schenken. Dann kommt dieser große Absatz, alle Dinge, die ihm geschehen auf dem Rückweg. Der Fluss, der über den Ufer tritt, Räuber, die ihm überfallen, all diese Dinge. Aber er lässt sie eben nicht aufhalten, denn er muss ja seinen Freund auslösen. Und da steht eben am Ende dann, die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, dass die Menge gaffend umsteht. An den Seilen zieht man den Freund empor, da trennt er gewaltig den dichten Chor. Mich hängen, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und erstaunt ergreift das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge Tränen leer. Zum König führt man die Wunder mehr, er fühlt ein Mensch sich rühren, lässt schnell vor dem Thron sie führen, und blickt sie lange verwundert an. Darauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue ist doch kein leerer Wahn, so nehmt mich zum Genossen an. Ich sei gewährt mir die Bitte, im Bunde der Dritte. Das war der letzte Vers, den ich dann gelernt habe und den ersten Vers. Das war so die Information, die ich dann von diesem endlos langen Gedicht mitbekommen habe damals. Ein neues Gedicht, was ich dann tatsächlich auswendig gelernt habe, war von Theodor Fontane aus dem Jahr 1885, von John Maynard. John Maynard, der sein Leben opfert, um das Schiff und die Passagiere aus dem Eriesee vor dem Tod zu bewahren. Und am Schluss des Gedichtes heißt es dann, das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt, gerettet alle, nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen, Himmel an aus Kirchen und Kapellen. Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. 10.000 Folgen oder mehr und kein Auge im Zug, das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab. Mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Denkspruch ein. Hier ruht schon Maynard. In Qualm und Brand steht der Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone. Er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard. Also das habe ich dann lernen müssen und auch vortragen müssen in einer Deutschstunde. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und dann immer mit der Betonung und all der Dramatik, die in diesen Versen liegt. Und nun komme ich zu einem meiner Lieblingsworte. Um wie viel mehr. Freunde, ein Wort, was wir in der Neuen Testament öfters finden, sehr oft in Verbindung zum alten Bund, wo Gott etwas offenbart und dann der neue Bund schreibt, um wie viel mehr, weil wir plötzlich den Blick haben auf Christus, der gekreuzigt, begraben, der auferstanden ist. Um wie viel mehr. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsworte, nämlich, weil wir plötzlich erleben, all diese Ebenen der Weltgeschichte, die noch so dramatisch sein könnten, wo Menschen sich geopfert haben für irgendwelche Ideale, um wie viel mehr. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Ich war ein Feind des Kreuzes Christi, Freunde. Muss ich leider bekennen. Eine Zeit meines Lebens, ich war zwar noch sehr jung da, aber trotzdem war ich ein Feind des Kreuzes Christi. Weil ich gesagt habe, ja, glaube, dass das für alte Leute, für Omis und Opis, aber nicht für Menschen, die im 20. oder 21. Jahrhundert stehen. Als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun mit ihm versöhnt sind. Als wir noch Feinde waren und nicht Freunde, wie meistens in den Gedichten oder in großen Eben der Weltgeschichte. Wie viel mehr? Und Petrus nimmt eine Anleihe bei dem Hirtengedanken, der Fischer Petrus. Er schreibt in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel folgenden Text. Jesus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat auf seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jawohl, wir haben uns aufgemacht, um ihm zu begegnen, nachdem wir einen Impuls von ihm empfangen haben, in unser Leben hinein, im Aufruf, willst du mir nicht nachfolgen? Und wenn wir diesem Impuls gefolgt sind, dann sind wir zu Gotteskindern geworden, zu Männern und Frauen beseelt vom Heiligen Geist und dieses Leben entgehen können, dass wir immer wissen, jawohl, der Herr, er ist mein Hirte, er wird mit mir sein. Wahrlich, ein Leben für die Schafe in Vollendung. Ich möchte mit einem ganz persönlichen Zeugnis und einem Bibelwort aus dem Hebräerbrief meine heutige Predigt schließen. Wir schreiben das Jahr 1961. Der kleine Klaus Peter war gerade 13 Jahre alt und es stand die Konfirmation an, wie es damals so Tradition war. Eigentlich sollte ich ja nicht konfirmiert werden, denn der Pfarrer hatte mir gesagt, Klaus Peter, du hast nie was gelernt in der Konfirmandenstunde, deswegen kannst du auch nicht konfirmiert werden. Naja, nach einem Gespräch mit meinen Eltern und dem Pastor, dem Vater und mir und der Tradition gehorchen, wurde ich dann doch konfirmiert. Nun war es so damals, dass man einen Bibelvers bekam, den man auswendig lernen musste und dann vor der ganzen Kirchengemeinde dann aufsagen musste. Und ich dachte mir so, ja, möglichst einen ganz kurzen Vers nur so, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Oder vielleicht noch besser, der Herr ist mein Hirte. Das wäre ganz einfach gewesen. Leider bekam ich einen ganz langen Bibelvers. Den ersten verstand ich sowieso nicht und zweitens fand ich ihn damals richtig doof. Entschuldigt diese Aussage. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wow. Der kleine 13-Jährige hat das dann aufgesagt, wie das ja so beschlossen worden war. Aber Freunde, viele Jahre später, da war ich schon etliche Jahre Christ, war schon verantwortlich in der Gemeinde, fiel mir meine Konfirmationsurkunde einmal in die Hand bei Durchblättern irgendwelcher Akten. Und dann habe ich gedacht, was hat denn der alte Pfarrer Küther mir damals für ein Wort mir mitgegeben? Das hatte ich ja natürlich längst vergessen. Und ich denke heute, dass der alte Vater Kühl ein prophetisches Wort gewirkt durch den Heiligen Geist über den damals noch ungläubigen kleinen Klaus Peter ausgesprochen hat. Denn der Rückschau darf ich erkennen, dass auch ich zum Dienen berufen worden bin. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also, nicht nur beim Beruf als ehemaliger Polizeihauptkommissar in der Bundespolizei, also ein Diener für die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch mit der Berufung im Reich Gottes. Als viele Jahre als Gemeindeleiter der Ekklesia hier vor Ort, in meinem Dienst im Gesamtverband der Ekklesia, über viele Jahre im nationalen Predigtdienst. Und ich habe mich immer als Diener verstanden, als der, der anderen Menschen dienen möchte. Und da waren die beiden Elemente, waren dann einmal in meinem ganz normalen Beruf, aber auch einmal in meiner geistigen Berufung. Und die habe ich relativ früh festgemacht, denn Gottes Wort sagt, macht eure Berufung fest, weil sie euch nämlich hindurchträgt, auch durch Notzeiten. Wir haben gerade in einem Lied gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Vor 13 Jahren, wie meine geliebte Helga, mein Bärchen, starb, war ein paar Monate, wo ich das Lied nicht mitsingen konnte. Wo mir dieses Lied im Hals stecken geblieben ist, Freunde. Weil das war erstmal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein innerer Kampf für mich. Ja, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Aber auch nachdem die Zeit der Traurigkeit vorbei war, Freunde, dann konnte ich dieses Lied wieder ganz bewusst mitsingen, denn egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Freunde, das ist doch die Hauptsache unseres Lebens, dass wir wissen, egal was uns passiert in unserem Leben, auch Dinge, die wir nicht verstehen können. Manchmal in einer Lebenssituation, dann denke ich, Vater im Himmel, was hast du dir dabei wieder gedacht? Weil ich vielleicht eine Situation nicht verstanden habe oder nicht begriffen habe, was Gott meint. Meine Berufung, Freunde, steht in Epheser 4. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere wieder als Evangelisten und schließlich einen als Lehrer und Hirten eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst zuzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christus, zu stärken. Und meine Berufung, Freunde, ist Hirte und Lehrer. Ich denke heute so manchmal, wenn ich damals mein Abitur geschafft hätte und nicht von der Schule geflogen wäre, dann wäre ich vielleicht Pauker geworden. Weil das liegt mir so ein bisschen. Aber Gott hat es eben ganz anders gemacht. Und im Nachhinein denke ich, der erste Teil dieses Verses ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Des Menschen ist nicht gekommen, dass ich dienen lasse, sondern diene. Also nicht dienen lasse, sondern diene in meiner Aufgabe, in meiner Berufung als Hirte und Lehrer. Ob der zweite Teil noch kommt und sein Leben geben werde, wird es in Zukunft zeigen. Aber vielleicht heißt es für mich ja gerade, und sein Leben gebe, nämlich ein Leben für die Schafe. Freunde, messen lassen möchte ich mich an den Wort Hebräer 13. Auch das habe ich nochmal für euch an die Wand angeworfen. Der Gott des Friedens aber, den der große Hirte der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, wegen seiner Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Vers, den ich so versucht habe zu verinnerlichen für mich persönlich. An dem möchte ich mich messen lassen, wenn ich sage, ein Leben für die Schafe. Amen.